Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badoff.
Hallo, freut mich, dass ihr am Start seid. Ja, Carsten, schön, dass wir beide wieder Zeit finden, miteinander zu sprechen, auch wenn es schon ein fortgeschrittener Zeitpunkt in dieser Woche ist. Heute die Aufnahme an einem Donnerstag, aber besser spät als nie. Und dafür sind wir, glaube ich, auch auf dem aktuellen Stand, was das kommende Wochenende betrifft. Da haben wir ja ein Mega-Event hier in Europa und da freue ich mich, wenn wir dann gleich drüber sprechen. Aber ich glaube, zuvor gehen wir nochmal auf die letzte Fight Night ein, weil die war ja auch ganz interessant, zumindest im Main-Event, oder?
Ja, also dazu, dass wir Donnerstag haben, muss ich dazu sagen, es ist Donnerstag morgens. Das heißt, ist schon mal ein Fortschritt da. Ja, Matthias, wir hatten letzte Woche eine UFC Fight Night. Merab Dvalishvili vs. Pjotr Jan war das Main Event und allgemein hatten wir ein paar spannende Fights auf der gesamten Karte. Das Main Event war aber diesmal gar nicht mal so umstritten, wenn wir ehrlich sind, sondern das war eine knallharte, ja, eine eindeutige Sache.
Ja, wenn wir direkt mit dem Main-Event anfangen, ich habe natürlich die ganze Fight-Card mir angeschaut, es waren noch ein paar gute Kämpfe dabei, kann man nichts gegen sagen, hat eigentlich Spaß gemacht, die Fight-Night zu schauen, aber ich glaube, der Main-Event ist das, was die meisten beschäftigt, was uns beschäftigt und wo wir drüber sprechen sollten. Im Vorfeld habe ich eher damit gerechnet, dass Pjotr Jan gewinnt, wobei immer so ein bisschen im Hinterkopf drin war, wie stark sein Gegner ist und natürlich auch sein Gegner die bestmögliche Vorbereitung hat. Mit dem amtierenden Champion Aljamain Sterling hat er natürlich jemanden im Rücken, der Jan in- und auswendig kennt und auch weiß, wie man diese Nuss knacken kann. Wobei die Kämpfe immer knapp waren in der Vergangenheit, oder? Gegen Sterling.
Ja, knapp und kontrovers. Also,
ja.
Also auch damals gegen Sean O'Malley. Das war jetzt Pjotr Jans erste richtig unumstrittene und eindeutige Niederlage. Obwohl er aus den letzten 5 Fights nur einen Fight gewonnen hat. Das war das erste Mal, wo man sich gesagt hat, alles klar, das war gar nichts.
Ja, wobei ich jetzt oder auch schon während dem Kampf am Überlegen war, lag es jetzt daran, dass Jan irgendwie nicht so stark rüberkam wie sonst? Oder war Dvalishvili einfach zu stark? Oder war der Gameplan einfach zu perfekt gegen Jan?
Ich glaube, das war einfach das Wrestling, was man im Vorfeld auch erwartet hat. Also ich hatte auch in meiner Prognose auf YouTube gesagt, ja, mein Herz sagt Pjotr Jan, aber mein Kopf sieht dann halt diesen Wrestler Merab Dvalishvili. Und Dvalishvili war jetzt nie dafür bekannt, die spektakulärsten und geilsten Fights abzuliefern, aber er ist dafür bekannt gewesen, eine gute Performance dazulassen im Käfig. Und deshalb war eigentlich schon zu erwarten, welchen Gameplan wir da sehen werden. Am Ende lief es dann auch genau so, sehr viel auf Takedowns geshootet, teilweise aber auch gute Aktionen im Stand gebracht. Also ich will Dvalishvili jetzt nicht nur auf sein Wrestling reduzieren, sondern von Pjotr Jan kam auch gar kein Output. Da kamen kaum Schläge, kaum Kicks. Pjotr Jan hat mehr versuchte Significant Strikes in diesem Fight, als Dvalishvili getroffene Significant Strikes hat. Und das ist schon eine Zahl.
Jan schien mir teilweise etwas überfordert und Schlagkombinationen oder Schlagserien haben mir einfach gefehlt. Vielleicht ist er auch, und das ist ja ungewöhnlich für ihn, vielleicht ist er auch zu schnell müde geworden durch das Ringen. Was ich mir halt im Vorfeld schon gedacht habe, ist, hoffentlich bereitet er sich extrem stark auf diesen Ringer vor. Denn Jan ist ja bekannt dafür, dass er viel Training in Thailand macht. Und da hat man immer den Eindruck, ja, das sind super Kick- und Thai-Boxer, da wirst du im Stand optimal vorbereitet. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Ringen hinten ansteht, wenn man da in Thailand trainiert. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ich war noch nie in diesem Tiger Gym in Thailand, in diesem Trainingslager. Aber ich denke mir dann doch, wenn da überwiegend natürlich auch aus dem K1 und aus dem Thai-Boxen viele Trainingspartner sind, dass das Training vielleicht doch etwas schlag- und kicklastig ist. Und natürlich werden die auch Ringen üben, aber du hast vielleicht nicht als Sparringspartner, als Gegner, Leute, die auf dem Niveau sind wie ein Dvalishvili.
Ja.
Und ob das hinten raus dann einfach ein paar Federn lässt. Du denkst natürlich im Training, wenn du mit den Leuten ringst, ich bin gut drauf, ich bin gut vorbereitet, das passt alles. Aber dann kommst du halt gegen einen, der einfach ringertechnisch nochmal ein Level draufsetzt. Und dann bist du vielleicht etwas überrascht und denkst dir, shit, ich habe mich doch gut vorbereitet, wir haben doch ringen trainiert. Aber reicht das wirklich dann aus? Das ist zum Beispiel auch eine Problematik, die ich bei Makhachev gegen Oliveira so im Kopf mir überlegt habe. Da war ich schon oft in Brasilien. Ich habe das Training in Brasilien gesehen. Ja, die haben ringen trainiert, aber das war nicht auf dem Niveau, wie man das von einem Ringertraining aus Russland kennt. Weil klar, die Brasilianer sich natürlich auf ihre beiden Stärken verlassen, auf den Standkampf und auf den Bodenkampf. Und selbst wenn du meinst, du hast in Brasilien einen guten Ringer oder einen sehr guten Ringer, dann ist der wahrscheinlich in Russland, in Dagestan nur Mittelstufe.
Ja, das heißt auch, dass das Trainingsumfeld von Piotr Jan einfach zu striking-lastig ist.
Könnte ich mir vorstellen. Ja. War nicht dabei im Trainingslager, aber den Eindruck habe ich gehabt, als er halt auch dann sich verteidigen musste gegen die Takedowns.
Ja, schade. Wirklich schade für Piotr Jan. Der hat jetzt, wie gesagt, einen Sieg aus den letzten 5 Fights. Schwieriges Thema. Ich denke nicht, dass das mit ihm vorbei ist. Also viele sagen jetzt, auch auf YouTube oder auf Twitter und überall sonst, dieses Knie hat Piotr Jans Karriere ruiniert. Das hat ihn so ein bisschen gebrochen, sagen jetzt viele. Ich sehe das anders. Dvalishvili ist Champion-Material in meinen Augen und vor allem jemand, der so stark wrestlen kann, dass Piotr Jan diese eine Schwäche hat. Das haben wir ja schon gegen Sterling gesehen. Und genau das, was Sterling gezeigt hat, genau diese Schwäche an Piotr Jan, die Sterling gezeigt hat, hat Dvalishvili einfach von Anfang bis Ende ausgenutzt. Und deshalb denke ich nicht, dass dieser Fight irgendwie aussagekräftig darüber ist, ob es jetzt mit Jan vorbei ist oder hier und da. Der Typ wird weitermachen und wird wahrscheinlich als nächstes einen Kickboxer bekommen. Vielleicht sogar ein Rematch mit Sean O'Malley. Fände ich persönlich interessant. Bantamweight ist sowieso eine sehr komplizierte Situation gerade. Aber Piotr Jan, der wird auf jeden Fall nochmal gewinnen, denke ich. Oder, ohne Scheiß, es endet halt so wie Cody Garbrandt. Ne, ich meine, wer hätte bei Cody Garbrandts Fight gegen Dominic Cruz gedacht, dass Cody Garbrandt auf einmal in den nächsten 6 Fights mit einem Sieg rausgeht? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sowas kann halt echt immer passieren. Bloß war es bei Cody Garbrandt, dass er halt immer ausgenockt worden ist. Das ist bei Piotr Jan nicht der Fall. Die Judges haben ihn ausgenockt, okay. Aber ich denke einfach nicht, dass Piotr Jan da sich jetzt so unterkriegen lässt und alles vorbei und alles scheiße und ich will nicht mehr. Denke ich nicht. Krasse Performance aber von Dvalishvili. Matze, was denkst du? Champion-Material der Typ oder überbewertet?
Die Frage ist, wenn wir uns jetzt die Rankings anschauen, also erst nochmal ganz zu dem, was ich vorher gesagt habe, um Gottes Willen, ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch, dass das, was ich gesagt habe, richtig ist. Nicht, dass jetzt die Jan-Fans sagen, der Botthoff hat keine Ahnung, der hat dringend genug trainiert. Ich mache mir halt nur persönlich meine Gedanken darüber und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Genauso denke ich auch über die nächste Sache. Ich denke, hey, wen haben wir da? Vorne haben wir jetzt Sean O'Malley. Aber wie soll ein Sean O'Malley diesen Dvalishvili besiegen? Da sehe ich rein taktisch, technisch, vom Matching her, kaum Chancen.
Ja.
Also Dvalishvili mit seinem Ringen, der Art und Weise, wie er sich da durchsetzt, wird ein echtes Problem für Sean O'Malley.
Ich bin ehrlich, ich denke, das größte Problem im Bantamweight, das ist noch gar nicht in den Rankings drin. Erst am 6. Mai als Champion eingetragen. Cejudo, logischerweise. Also, Dvalishvili ist krass, aber Cejudo ist halt Olympiasieger, Double Champion, ehemaliger. Cejudo ist so, der wird so dermaßen unterschätzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der dass Bantamweight aufräumen wird, vielleicht zwei, drei erfolgreiche Fights macht und dann hochgeht ins Featherweight. Vorausgesetzt, Volkanovski ist noch Champion.
Also ich unterschätze Cejudo absolut nicht. Ich halte ihn für einen der besten Kämpfer, die wir je hatten in der UFC. Ich halte ihn auch für einen schlauen Kämpfer und ich halte ihn auch für einen guten Trainer. Also zumindest das, was ich beurteilen kann, was ich jetzt von ihm gesehen habe und gehört habe. Klar, wir haben dann diese andere Seite, wo er so ein bisschen affig macht, Triple G und bla 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 und was weiß ich, was er da erzählt, Triple C und weiß diesen Müll, wo ich gar nicht drauf eingehen will. Aber das ist ja Show, das ist bla bla. Aber vom wahren Kern her, der Typ ist richtig gut. Der hat richtig was drauf, einen hohen Fight-EQ, hat sich über sein Ringen weiter hinaus entwickelt. Das Einzige, was halt immer so ein bisschen nachhängt, wie lange hat er jetzt Pause gemacht? 2-3 Jahre?
3 Jahre.
Wie viel Substanz haben dich die letzten 3 Jahre gekostet? Es ist natürlich ein Unterschied zwischen einem Fighter, der aktiv ist, und einem, der 3 Jahre Pause macht. Wie intensiv hast du in den 3 Jahren trainiert? Glücklicherweise haben wir ihn immer trainieren sehen. Also er war die ganze Zeit im Fight-Business drin. Er war nie ganz raus. Aber ja, wie viel kostet dich das, dieser sogenannte Ringrost? Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich für meinen Teil behaupte, es gibt ihn, diesen Ringrost. Hab da selber schon drunter gelitten. Aber das ist natürlich bei jedem Kämpfer individuell. Und natürlich auch hier wieder abhängig davon, wie gut hast du halt in deinem Trainingscamp gearbeitet. Ich denke schon, wenn du das richtige Umfeld hast, die richtigen Sparringspartner, die richtigen Trainer, dass die dann viel vom Ringrost runterschrubben können.
Ja, außer man trainiert mit jemandem, der ebenfalls unter Ringrost leidet. Weißt du, mit wem Cejudo trainiert hat?
Unter anderem mit John Jones, ja.
Ja. Aber Jones hat auch abgeliefert nach 3 Jahren Pause. Ich denke, dass Cejudo, du hast es ja selber gesagt, er war nie ganz raus. Außer im Testing-Pool der USADA. Da hat er sich ganz rausnehmen lassen. Konnte jetzt 2,5 Jahre machen, was er will, ohne dass es irgendwen gebockt hat. Aber, ja. Matthias, jetzt mal rein.
Ganz kurz, Carsten, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Warum sollte ich, wenn ich keinen Wettkampfsport mehr mache, mich zum einen auf Doping testen lassen, aber zum anderen, warum sollte ich dann diese Substanzen nehmen?
Ja, ich meine.
Also in dem Moment, als ich aufgehört habe mit Wettkampfsport, habe ich auch aufgehört, diese Scheiße zu nehmen, weil das macht dann für mich keinen Sinn mehr. Nur um in der Disco gut auszusehen und einen dicken Arm zu haben, da ist mir das gesundheitliche Risiko einfach in keinem Verhältnis. Und ein Cejudo.
Du vergisst die Instagram-Likes.
Okay, aber der war ja auch im Ringen schon ein super Sportler. Da hat er auch sehr strenge Doping-Tests gehabt und ich weiß es nicht. Ich
glaube, Cejudo ist der erste USADA-Athlet mit 75 cleanen Anti-Doping-Tests.
Und das ist schon eine Menge Zeug. Und du siehst ja bei anderen, wie schnell die dann auffliegen. Siehe aktuelles Video von dir, Alistair Overeem. Ja, wer hätte es gedacht? Wir haben ja alle fest an Proteinshakes und Haferflocken geglaubt. Das, was ich euch immer erzähle. Aber anscheinend waren da doch, wie sagst du immer so schön, ein paar Brocken Pferdefleisch mit drin.
Weißt du, was mich bei Overeem aber am meisten schockiert hat? Nicht, dass er positiv getestet wurde, sondern dass er überhaupt getestet wurde.
Ja,
das hat mich
überrascht.
War nicht so der erste Gedanke, dass Overeem geht zurück zu Glory, kämpft im Heavyweight gegen solche Ochsen wie Rico Verhoeven oder Badr Hari. Da war doch der erste Gedanke, jo, der wird in Top Form, sag ich mal, zurückkehren. Und dann hast du den deinem Käfig im Ring gesehen bei seinem Fight und du dachtest dir, meine Güte, also in einem Jahr, der hat schon ordentlich an Physis dazu gewonnen. Also mich persönlich hat es gewundert, dass man Overeem zurückholt und es nicht verhindert hat, dass er getestet wird. Das klingt ein bisschen absurd, aber ich hoffe, man versteht meinen Punkt, dass.
Das war für mich genauso überraschend. Ich hätte nicht erwartet, dass da getestet wird.
Ja. Ich habe aber gelesen, ich kann die Info aber nicht bestätigen, scheinbar wird bei Glory nur am Fight Day getestet und da soll es für einen Kämpfer relativ einfach möglich sein, dafür zu sorgen, dass du am Fight Day clean bist. Stimmt das?
Ja, das ist auf alle Fälle wesentlich einfacher als mit Trainingskontrollen. Also viel einfacher, weil ich ja genau weiß, wann ich wo getestet werde. Und natürlich habe ich da die Möglichkeit, im Vorfeld Medikamente abzusetzen und zu timen, sodass die am Tag X dann in meinem Körper nicht mehr nachweisbar sind. Problem ist, viele Stoffe, also es gibt mehrere Probleme. Ein Problem ist zum Beispiel, viele Stoffe kaufst du ja auf dem Schwarzmarkt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dir da ein Stoff verkauft wird und vielleicht doch was anderes drin ist. Und jetzt unterscheiden sich diese beiden Stoffe von der Nachweisbarkeit her. Und dann denkst du, ich habe Stoff X, der ist nach 10 Wochen nicht mehr nachweisbar, aber in Wirklichkeit hast du Steroid Y und das ist vielleicht 20 oder 30 Wochen nachweisbar. Und dann denkst du dir auf einmal beim Dopingtest, oh, was ist denn da los? Andere Möglichkeit, du, worauf wollte ich jetzt hinaus?
Also entweder man kauft verunreinigte...
Ja, ach so, du bist davon ausgegangen, die und die Tests werden gemacht. Problem kann aber sein, dass sich die Tests natürlich auch immer weiterentwickeln. Das heißt, Overeem hat gedacht, so das letzte Mal, als er gedopt hat, 4-5 Jahre her, ja, das und das habe ich genommen, das war so und so lang nachweisbar. Aber auch die Wissenschaft in dem Bereich, dem Nachweis von Dopingmitteln, die arbeiten ja auch ständig daran, ihre Verfahren zu verbessern. Und dann ist vielleicht ein Alistair Overeem von irgendwelchen Fakten ausgegangen, die ein paar Jahre alt sind. Und mittlerweile hat sich der Scheiß weiterentwickelt. Und bums, finden die jetzt bei ihm eine Sache, die sie vor 10 Jahren beim Dopingtest vielleicht noch gar nicht gefunden hätten. Also auch die Unterschiede gibt's, dass die Dopingtests sich weiterentwickelt haben. Dann der dritte Punkt könnte natürlich sein, dass er davon ausgegangen ist, dass der Dopingtest in einem gewissen Rahmen abläuft und er dann dabei bescheißen kann. Und dann läuft das aber auf einmal anders ab, als es eigentlich geplant war. Also um das Beispiel zu nennen, in manchen Ländern wird halt so getestet, dann gehst du in die Kabine rein, machst das Fläschchen voll und gibst es dann dem Dopingtester. Bei mir war es aber so, dass der Dopingtester, der Arzt, mit in die Kabine gekommen ist.
Ja.
Und hat mir auf meinen kleinen Schniedel geguckt.
Ja. War das nicht in
im Korea,
Südkorea? Ne?
Richtig. Ja. Und im Vorfeld haben aber viele erzählt, ja, pass auf, ne, der drückt dir das Ding in die Hand, du gehst in die Kabine, machst es voll und gibst es ihm wieder. Was haben dann viele Bodybuilder gemacht? Haben sich irgendwo zwischen die Beine kleine Urinbeutel geklemmt oder in die Unterhose einen Urinbeutel reingesteckt, in die Kabine, dann aus dem Beutel das Wasser da reingefüllt und fertig. Das muss ja nicht viel sein. Das sind ja kleine Beutelchen, die kannst du dir unter dein Genital kleben oder weiß der Teufel was, zwischen die Beine kleben und dann eierst du da nackig rein. Früher war es sogar noch möglich, dass du in Unterhose in diese Kabine gegangen bist. Dann war das halt in der Unterhose irgendwo eingenäht. Also das können viele, viele Faktoren sein, warum dann Alistair Overeem genau an dem Tag dann dummerweise doch aufgeflogen ist, obwohl er wusste, dass er da getestet wird. Oder ist es im Vorfeld anders abgesprochen worden? Kann natürlich auch sein. Ja, wir machen das schon irgendwie mit dem Dopingtest und er kommt da schon mit und auf einmal steht er doch vor der Türe.
Ja, Wahnsinn. Immer interessant, deine Expertise dazu zu hören.
Ich kenne ja die ganzen Dinge. Ja, ich habe das alles schon gehabt. Wir hatten schon Bodybuilder, da kam der Dopingtester vorne rein und hinten sind sie aus dem Fenster gesprungen.
Ja.
Weil auf einmal, hier wird ein Test gemacht. Ja, das hat uns gar keiner gesagt, das war doch gar nicht geplant. Der Test sollte erst nächste Woche stattfinden. Und dann sind die alle aus dem Fenster gesprungen und auf einmal war keiner mehr da.
Wahnsinn.
Das ist schon, oder wir kennen auch die Geschichte von John Jones, dass er sich unterm Ring versteckt.
Unterm Octagon. Ja, ja.
Also es ist wahnsinnig komplex, spannend. Ich glaube, wenn da so ein Overeem ein Buch schreiben würde und er würde da so ein bisschen auspacken, was so in der Szene passiert ist, beim K1, bei der UFC und so, das wäre schon bestimmt sehr, sehr spannend und informativ.
Ja, absolut. Ich meine, er ist jetzt nur ein Jahr gesperrt. Ende 2023 kommt das Heavyweight Grand Prix. Im Dezember, um genau zu sein, der wird auch wieder dabei sein. Also, ich denke eh nicht, dass er jetzt bis Dezember nochmal gekämpft hätte, tatsächlich.
Ja, und dann kommt das nächste Problem. Nehmen wir mal an, die haben den jetzt im Fokus und er hat jetzt diesen Körper, und der war ja wieder, sah ja wieder brutal aus. Er hat diesen Körper mit Medikamenten aufgebaut. Jetzt muss er die ganzen Medikamente wieder rausmachen. Das ist ja, als würdest du den Stecker bei dem ziehen. Der wird ja dann in einem Jahr höchstwahrscheinlich nicht an die Leistung rankommen, die er mit diesen Medikamenten jetzt wieder gehabt hat.
Ja,
Das ist ja das Perverse, ist ja wie so eine Achterbahn. Du fährst mit deiner Performance brutal hoch, fam! Aber wenn du die Scheiße absetzt, dann geht deine Performance auch genauso schnell wieder runter. Das ist ja so ein Irrglaube, dem sich die Leute alle hingeben. Ja, ich nehme jetzt mal ein bisschen Stoff, baue 10 Kilo Muskeln auf, ja, und dann höre ich wieder auf damit. Ja, aber Bums, die Muskeln fliegen dir halt wieder weg. Das kriegst du aber in die Köpfe der Leute nicht rein. Die meinen, ja, ich fahre mal so eine Kur, nehme ein bisschen Stoff und dann sehe ich immer so aus. Nein, das ist alles nur geliehen. Deswegen sehe ich jetzt auch wieder normal aus und sehe nicht mehr so aus wie in meiner Bodybuilding-Zeit. Das funktioniert halt nicht. Ja, so ein bisschen Muskulatur kann man auffangen, so ein bisschen Leistung kann man kompensieren, aber wovon reden wir von ein bisschen? Am Ende des Tages fährt das wieder auf den Level zurück, wo du irgendwo gewesen bist.
Da erwartet uns bei Overeem jetzt eine richtige Achterbahnfahrt. Sind wir
Da
mal
hat er ein
gespannt, wie
richtiges
jetzt.
Problem. Da hat er ein richtiges Problem. Und bei vielen Fightern kannst du das halt oft auch beobachten, wenn sie erst mit Steroiden gearbeitet haben und dann wird ihnen das genommen. Da fehlt halt einfach was im Tank, sowohl von der Leistungsfähigkeit als auch von der mentalen Einstellung her, von der Aggression.
Ja, manche munkeln ja, dass es bei Overeem schon mal so war. Er bekam ja nicht ohne Grund den Spitznamen Uber-Eam. Aber wer weiß, ja, wer weiß. Wer war der eine Fighter, der auch ganz, ganz krass abgestürzt ist, als die USADA ins Spiel kam? Ich glaube, war das Johnny Hendricks?
Ja.
Ja, ich mein, er hat quasi gegen GSP gewonnen in einem Fight. Und dann kam die USADA, GSP ist zurückgetreten und Johnny Hendricks, der ist einfach. Ja, abgestürzt ist der falsche Begriff, aber er hat kaum Kämpfe noch gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Aber
Es
gut.
macht unter Umständen schon was mit dir. Jeder reagiert auch ein bisschen unterschiedlich drauf. Auch die Regenerationsfähigkeit, nachdem du das Medikament abgesetzt hast, ist unterschiedlich bei den Menschen. Man kann nicht pauschal sagen, das verläuft so und so, sonst kann durchaus sein, dass wenn du die Medikamente abgesetzt hast, je nachdem, in welchem Rahmen, über welchen Zeitraum, wie viel davon genutzt hast, dass dir danach echt scheiße geht. Sowohl mental als auch körperlich.
Ich habe jetzt mal eine Frage, Matthias.
Ja.
Wir sprechen jetzt mal von einem fiktiven Fall, okay? Also, ich bin ein fiktiver Kämpfer im Lightweight und trete offiziell zurück und lasse mich auch von diesen ganzen Doping-Tests streichen. Ich plane jedoch, wieder zurückzukehren und zwar im Welterweight.
Ja.
Dafür nehme ich mir 3 Jahre Zeit und ich werde in diesen 3 Jahren auch nicht auf Doping getestet und bereite mich darauf vor, ins Welterweight zu gehen. Hätte ich was davon, wenn ich diese 3 Jahre lang gestofft hätte und dann 6 Monate vor meinem Kampf clean sein muss?
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass du dementsprechend Muskelmasse und Performance aufgebaut hast, dann wirst du ja in den 6 Monaten im Normalfall nicht alles wieder sofort verlieren. Und auch der Prozess, wo sich das verschlechtert, wo sich das zurückbildet, das geht ja nicht von heute auf morgen. Ist ja nicht so, heute setze ich die letzte Spritze und nächste Woche sind die Muskeln wieder weg, sondern das beinhaltet ja auch einen gewissen Zeitraum. Und natürlich kann ich das etwas ausbremsen, ich kann das ein bisschen nach hinten rausziehen. Aber je weiter du dich dann davon entfernst, desto schlechter wird deine Performance wieder werden und desto weniger wird deine Muskelmasse auch wieder sein. Man muss halt immer berücksichtigen, dann Alter, körperliche Fitness, wie trainiert derjenige, was hat er genommen und dann kannst du einen Teil der gewonnenen Leistung, einen Teil der gewonnenen Muskelmasse natürlich halten. Aber wie viel das ist, ist immer ganz schwierig zu sagen.
Gut, das war natürlich ein fiktives Beispiel. Trotzdem freuen wir uns natürlich auf Henry Cejudo, sein UFC-Comeback. Ich hoffe, du hast es verstanden, Matthias.
Absolut, freuen wir uns darauf.
Ja, aber jetzt mal konkret gefragt. Cejudo, weißt du, warum so viele denken, dass er gedopt hat jetzt in dieser Zwischenzeit? Weil McGregor quasi, also das ist kein Witz, weil McGregor quasi diese eine Lücke im System aufgezeigt hat. Auf einmal ist TJ Dillashaw zurückgetreten und hat sich rausnehmen lassen. Und Darren Till, der ist jetzt auch offiziell zurückgetreten mit, ist er schon 30? Ich glaube 30 ist er. Er sagt aber auch, ja, er braucht ein paar Medikamente für sein Knie. Ich glaube, sein Knie muss behandelt werden. Und bevor er wieder kämpft, möchte er sich erstmal behandeln lassen. Und man hat einfach so das Gefühl, dass es gang und gäbe geworden ist, dass man quasi sagt, hey, ich trete offiziell zurück. Und 2 Jahre später kommen sie doch alle wieder back. Kann aber natürlich, muss ich auch dazu sagen, kann natürlich auch daran liegen, dass sie nach 2 Jahren merken, sie haben keine Kohle mehr. Ja, ist jetzt auch schwierig. Ein wichtiger Faktor.
Schwierig, kann individuell unterschiedlich sein. Ich würde mich da nicht festlegen wollen. Bei Till, klar, wenn er Verletzungen hat und er möchte irgendwas im medizinischen Bereich ausprobieren, was unter Umständen auf der Dopingliste steht, dann würde ich es genauso machen, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Gut. Matthias, das war UFC Las Vegas. Dann sprechen wir natürlich auch über das Kampfsportspektakel am Wochenende. Power Slap 1. Hast du es geguckt?
Ja, unbedingt. Nein, ich habe es natürlich nicht geguckt.
Hast du dir einmal Power Slap angeschaut?
Nein. Nein.
Nicht ein einziges Mal?
Nein, nicht ein einziges Mal.
Wow.
Nicht meine Vorstellung vom Kampfsport.
Ja. Aber die Vorstellung der Nevada State Athletic Commission.
Was auch immer die entscheiden, gerne mal. Ich habe auf Instagram habe ich mal das eine oder andere gesehen, aber das hat mich jetzt auch nicht begeistert. Also wenn einer eine Ohrfeige kriegt und K.O. geht. Aber Carsten, da könnte ich dir eine tolle Geschichte erzählen.
Ja, oh, da bin ich gespannt.
Ich meine nicht, dass unser Podcast so lang wird. Die ersten haben wahrscheinlich schon abgeschaltet, weil sie das Doping-Gesäusel nicht anhören wollten.
Nein, das ist sehr spannend, aber, Matthias.
Ich habe aber eine Zeit lang, ganz witzige Geschichte, wo wir gerade vom Powerslam reden. Ich habe mal eine Zeit lang mir nebenbei Geld verdienen müssen. Und dann habe ich halt auch so Türsteher-Geschichten gemacht. Und jetzt waren wir bei einer Veranstaltung, Großraum-Disco, haben da leider nur mit 4 Leuten gearbeitet, völlig unterbesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls gab es dann in dieser Diskothek eine Schlägerei. Und jetzt waren wir 4 Personen. Der eine war ich nenne mich Esel mal zuerst. Dann hatten wir 2 Brüder, Ralf und Werner, so Strongman-Typen. Man muss dazu sagen, ich war der schmächtigste von allen, die da gearbeitet haben. Und wir hatten einen guten Freund von mir, einen Jugoslawen, Spitzname Azzo. Und wir 4 haben da jetzt gearbeitet. Der eine Türsteherkollege von mir, der Ralf, der von den beiden Brüdern, der auch Strongman-Sport gemacht hat, der war vom Beruf Metzger. Hatte auch mit Kampfsport nichts am Hut. Aber circa 2 Meter groß, 165 Kilo schwer, so am Hals runter tätowiert. Also so ein Typ, wo du dir sagst, wenn du dem im Dunkeln begegnest, da wechselst du lieber die Straßenseite. Und jetzt kam es zu dieser Schlägerei und wir alle dahin und dann Riesenbaldover, Riesenfight. Jetzt hatte ich einen Typen vor mir und ich habe mit dem gefightet. Und richtig schön, ich war ganz stolz auf mich. Der kam vor, Links-Rechts-Kombination, pam, pam. Der Typ das weggesteckt, wieder auf mich zugekommen. Ich denke, scheiße. Dann wieder, Kombination geschlagen, pum, pum. Noch einen Kick gemacht in den Bauch. Der Typ hat das abgeschüttelt, kam wieder auf mich zu. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Nachdem ich dann das dritte Mal mich mit dem kurz ausgetauscht hatte, mit so einer Schlagserie, stand der Typ immer noch, wollte wieder auf mich zu. In dem Moment kommt mein Kumpel Ralf, ja, den ich eben gerade beschrieben habe, diese 2 Meter und 165 Kilo, und gibt dem eine, jetzt nur eine Ohrfeige, wie man es bei Powerslam sieht. Pum! Dem Typ haut die Beine weg, der schlägt da fast ein Salto, knallt auf den Boden und war so ohnmächtig, als hätte man ihm Narkose versetzt. Und sagt der Ralf so zu mir, so macht man das, scheiß Kampfsport. Ich denke, und ich stand da so mit erhobenen Händen noch, wie der Volldussel. Ja, brutal, ehrlich. Ich werde diese Szene nie vergessen, wie der den Typen gestreckt hat, mit der flachen Hand, so halb Hals, halb Kopf getroffen. Und dem hat es die Beine weggesägt. Und er steht dann so vor mir und sagt, So macht man das.
Ja, Wahnsinn. Also Powerslap sucht übrigens noch Teilnehmer.
Reelle Kampfsportart, damit wollte ich darauf hinweisen, weil
Ja.
ich gesagt habe, das ist für mich kein Kampfsport, das interessiert mich dann nicht. So kann man das unterschätzen. Ne?
Also ist offensichtlich Powerslap ja noch besser quasi als Kickboxen.
Als der ganze Scheiß, den ich mache. Genau. Das war
Ja.
jetzt die Brücke, die ich da eigentlich schlagen wollte, weil ich eben so abwertend davon gesprochen habe.
Ja, was ich halt nicht verstehe, ist, man investiert da ja so viel Geld rein in so einen Quatsch. Stell dir mal vor, man hätte diese Ressourcen zum Beispiel in Muay Thai investiert. Das wäre der Wahnsinn geworden. Weißt du, was ich meine?
Mich hätte schon gefreut, wenn man den Kämpfern auf den Prelims ein paar Dollar extra gibt.
Ja, sind ich bei der Wohlfahrt.
Wir müssen die alle noch
Ja.
reicher machen als eh
Ja.
schon sind. Aber was verdient so ein Typ auf dem Prelims? 10.000 Dollar, 20.000 Dollar? Gebt dem doch so ein Prelims-Fight-Bonus oder so. So ein bester Fighter der Vorkämpfe oder so. Irgend sowas, ne? Aber egal.
Es
Wieder ein
gibt
anderes Thema.
Locker-Room-Bonuses. Irgendein UFC-Fighter hat das letztens auf Instagram gepostet. Und zwar kämpfte der bei UFC 283. Das war in Rio. Das war in Brasilien. Teixeira gegen Hill. Und der hat auf Instagram die E-Mail von der UFC gepostet, wie sie ihm schreiben: Hey, als kleines Dankeschön für deine Leistung im Fight bekommst du eine Bonuszahlung in Höhe von zensiert. Das heißt, die UFC zahlt auch unter der Hand einem quasi so einen Bonuscheck.
Super, wenn das so ist, finde ich das Spitzenklasse
Ja,
und absolut gerechtfertigt.
da gab es auch den ein oder anderen deutschen Fighter, der schon mal darüber erzählt hat
Du
und
sprichst auf Dennis Siver an, ne?
nee, der hat darüber noch nie gesprochen.
Ach, der hat nicht drüber gesprochen, aber da hat man auch mal gemunkelt, dass angeblich er in der Umkleide einen Koffer bekommen hätte mit 1 Million drin. Ich würde ihn gerne mal fragen, ob das stimmt.
Echt? 1 Million? Ja, wahrscheinlich wegen dem McGregor-Fight, ne?
Ja.
Naja.
Das Gerücht hat man in Kampfsportkreisen.
Ja, im
Erste
Koffer,
Gerücht.
da kamen 4 Männer in schwarzen
Ja,
Anzügen und
genau.
einer fetten Sonnenbrille und
Aber
sprachen.
ich finde die Story so schön und ich würde mich von Herzen für Dennis Siver freuen, wenn es so gewesen ist. Weil er hat ja danach, glaube ich, auch nie wieder gekämpft, ne?
Doch, sein letzter Fight war gegen BJ Penn.
Ah, okay.
Ich finde es auch komisch, dass man über Dennis Siver, also ich folge bei Instagram, er ist Trainer in Mannheim
Super.
und ist also immer noch aktiv, eben als Coach. Aber ich finde es schade, dass man nie so ein Warum bekommen hat, weißt du, so ein, ja, das war's, ich höre auf, sondern einfach nur,
Netter
oh.
Typ, ich habe den kennengelernt. Also
Echt?
ja, umgänglich, konnte dich super mit ihm unterhalten. Ich kann jetzt absolut nichts Schlechtes sagen und bin damals auch zu ihm hin, habe gesagt, ey, ich bin ein Fan und so, ne? Und dann auf einmal war er irgendwie weg so aus der Szene. Also
Ja.
jedenfalls für die nicht so tief in der Szene drin sind wie wir.
Aber ich sag dir ehrlich, Dennis Siver ist, das ist jetzt auch echt kein Scherz, Dennis Siver ist in meinen Augen der beste deutsche MMA-Kämpfer aller Zeiten.
Ja, zumindest hat er bisher am besten in der UFC
War
abgeliefert.
er nicht in der Top 5 vom Featherweight?
Ich
Das ist.
weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste jetzt lügen, aber wenn er einen Kampf gegen McGregor hatte, muss er schon mal irgendwo positioniert sein.
Ja, deshalb. Gut, Matthias.
Wir sind schon wieder abgeschweift,
Wir
oder?
haben UFC 286 am
Ja,
kommenden
jetzt aber.
Wochenende. Samstag auf Sonntag, ab 22 Uhr sogar. Also was heißt Samstag auf Sonntag? Im Endeffekt Samstag.
Ja.
Ab 22 Uhr startet die Main Card. Usman versus Edwards ist das Main Event. Co-Main ist Gaethje gegen Fiziev. Weißt du, Matthias? Ich hatte ja die Möglichkeit bekommen, nach London zu fliegen tatsächlich. Und musste absagen, weil ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Hundepension und so weiter und so fort. Und weißt du, wie ich mich gestern geärgert habe darüber, dass ich nicht hinfahren kann? Denn ich habe nicht nur erfahren, dass Dana White in London sein wird, und es war mir ja echt wichtig damals in London, ich hätte gern einmal Dana gesehen, sondern McGregor ist ebenfalls vor Ort. Und da das war der Hauptgrund, warum ich mich geärgert habe, dass ich nicht in London sein kann.
Aber meinst du, man hat eine Chance, in die Nähe von McGregor zu kommen?
Ich habe eine Vermutung, ja. Es kommt drauf an, aber es gibt, ich erzähle jetzt nochmal von UFC London letztes Jahr, weil es in derselben Arena stattgefunden hat, wie jetzt O2 Arena in London. Ich konnte, dadurch, dass ich einen Presseausweis hatte und selbst bezahlte Tickets hatte, konnte ich zwischen Presseraum der UFC und Fight Arena wechseln. Und dort war das auch, wo ich dann zum Beispiel Michael Chandler getroffen habe oder Leon Edwards. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn McGregor als Gast dabei ist, dann wird er, wenn auch nur kurz, dort in diesem Presseraum ebenfalls sein. Oder natürlich, du versuchst ihn irgendwo abzufangen, wenn du ganz, ganz gute Tickets hast. Ja, aber dann brauchst du schon diese Dana White.
Wo es gerade schlägt.
Bitte?
Oder in irgendeiner Bar, wo es sich gerade schlägt.
Ja, genau. Oder geschlagen wird sich im Publikum. Das haben wir ja schon gelernt. Und ich fand diese Erfahrung damals tatsächlich ganz cool. Aber ich sag dir ehrlich, Matthias, Edwards versus Usman war es mir auch nicht wert. Ich habe auch gestern hier zu Miss Kampfgeist gesagt, ey, im Endeffekt, selbst wenn wir jetzt da gewesen wären, am Ende hätte ich mich nur geärgert, dass es wieder so stressig ist. Weißt du? Aber McGregor einmal sehen, das steht noch auf der To-Do-Liste. Auf jeden Fall.
Man soll ja nie sagen. Ich habe ja auch irgendwann Arnold Schwarzenegger kennengelernt und dachte immer nur, das bleibt ein Traum.
Ja, da hast du mit dem sogar gefrühstückt dann. Und mit Ralf Möller.
Auch mit Ralf Möller, ja.
Ja, genau. Genau. Ja. Kam es für dich in Frage, nach London zu fahren diesmal?
Warst Nein. Also Nein.
Gar nicht.
Zu teuer, zu stressig. Wir hatten ja im Vorfeld drüber gesprochen, ob wir wieder hinfliegen wollen. Die An- und Abreise zur Arena, das hat mich total abgefuckt. Das fand ich extrem, extrem anstrengend. Ansonsten London natürlich eine tolle Stadt. Ich habe das genossen, als wir das letzte Mal da waren. Auch die Stimmung, also beim Fight-Abend, unglaublich. Habe noch nie sowas erlebt. Viel, viel besser als bei den Veranstaltungen, zum Beispiel in den USA, wo ich war. Also es war ein Erlebnis, aber ich müsste es jetzt nicht direkt wieder haben. Dann würde ich mir nochmal einen anderen Ort suchen, wo ich mir die UFC anschaue. Frankreich, Italien, Polen, je nachdem, weiß der Teufel, wo die irgendwann vielleicht nochmal hinkommen. Aber jetzt London erstmal nicht. Und wie gesagt, die Preise sind natürlich auch ansprechend.
Ja. Preise für London, meinst du als Stadt an sich? Oder?
Ja, zum einen das Ticket.
Die Tickets, ja.
Und dann, gut, je nachdem, was man für Ansprüche stellt. Wenn jetzt irgendwelche jungen Zuhörer sind, die nehmen auch einen Schlafsack und pennen am Bahnhof. Aber wenn ich dahin reise mit meiner Frau, ich will dann schon ein vernünftiges Hotel, ich will was Vernünftiges essen, so wie wir das auch gemacht haben. Und dann bist du locker bei 1.000 Euro pro Person.
Ja, also nicht, nicht pro Nacht, ne? Nicht, dass dir jetzt jemand denkt, Matthias mit den Star-Allüren.
Nein, aber du weißt doch, was ein Hotel in London kostet.
Ey, also das Fraser Place damals, 350, glaube ich, pro Nacht waren das. Das war echt ein Scheiß.
Und vor allem, du hast 400 Euro Ticket für die UFC, das günstigste Ticket angeblich. Dann der Flug dahin, Hotelübernachtung, dann musst du irgendwo noch was essen. Du trinkst vielleicht mal ein Cappuccino. Also ich gehe davon aus, du kommst fast 1.000 Euro pro Person, musst du rechnen.
Ja, dann gehst du auch bei Gordon Ramsay essen.
Dann waren wir doch, oder?
Ja. Er persönlich stand in der Küche. Ja. Deshalb hat es zu lange gedauert. Ja, UFC London wird ein geiles Event. Ich freue mich, dass es bei uns zur Primetime läuft. Wir haben ein geiles Co-Main-Event, ein geiles Main-Event und eine ganz solide Fight-Card. Vittori gegen Dolice ist gut. Gunnar Nelson gegen Brian Barberena. Brian Barberena verspricht eigentlich immer einen sehr gewalttätigen Kampf. Jennifer Meyer gegen Casey O'Neill. Ja, ist auch dabei. Und dann halt eben Justin Gaethje gegen Rafael Fiziev. Hat dich die Ansetzung überrascht oder denkst du, ja, war klar, dass es dazu kommt?
Na klar, wenn ich jetzt sagen würde, es war klar, dann würde ich natürlich mich weit aus dem Fenster hängen. Aber es war jetzt auch keine Überraschung für mich, weil die beiden passen natürlich, ja, wie Arsch auf Eimer, könnte man sagen. Fiziev, das ist halt auch einer mit einem brutal guten Kickboxen, maßgeschneidert für Gaethje, aber auf der anderen Seite, wenn ich gleich noch tippen muss, wer gewinnt, ich sag dir, Gaethje geht K.O.
Oh, er geht K.O.
Ja. Gaethje verliert.
Oh, wieso das?
Fiziev ist, das ist halt wirklich ein Striker. Der hat das von der Pike auf sozusagen gelernt. Der ist voll im Saft, der ist auf seinem Peak. Und er hat noch mal mehr Dampf im Kessel, glaube ich, als ein Chandler oder als ein Poirier, wenn er zuschlägt. Und Gaethje nimmt einfach zu viel. Und wenn er sich auf einen Schlagabtausch einlässt mit Fiziev, glaube ich, dass er einknicken wird, weil der Typ so hart schlägt. Der hat richtig Bums. Chandler ist nicht mit Striking groß geworden, ist eigentlich ein Ringer und hat sich das später angeeignet. Aber Fiziev, der ist nochmal auch unheimlich gut mit den Beinen. Chandler ist kein Typ, der groß kickt, der ein Kicker ist. Das sind Poirier bedingt. Aber Fiziev ist halt einer, der wirklich Kick- und Thai-Boxen drauf hat, der brutal kicken kann. Gut, Gaethje hat auch gute Low-Kicks, keine Frage. Aber Fiziev kann damit umgehen. Und der ist für mich einfach nochmal ein Tick frischer. Und bei Gaethje habe ich auch nicht so diese One-Punch-Power. Er braucht meistens doch Schlagserien. Und wenn er sich hier auf Serien einlässt mit Fiziev, glaube ich, kann er einknicken.
Das ist tatsächlich schon sehr detailliert. Ja, kann man dir eigentlich nur zustimmen? Du hast recht, vor allem diese Kicks von Gaethje, diese Kicks auf die Beine des Gegners, die sind wirklich brutal. Ich persönlich denke aber, dass das Problem bei Gaethje ist, der hat einfach zu viele Schlachten hinter sich.
Ja, das war ja, was ich dachte, ist für mich frischer. Ne? Ja, kommt frischer rüber.
Ich habe einfach bei Justin Gaethje das Gefühl, also wenn er zum Käfig läuft, es ist schwer zu beschreiben. Ich habe es, glaube ich, damals im Podcast, als er gegen Barbosa oder gegen Cerrone oder gegen Tony gekämpft hat, schon mal gesagt. Ich habe bei Gaethje einfach so das Gefühl, dass man ihm einfach ansieht, dass er schon sehr viele Schläge einstecken musste. Schwer zu erklären. Aber
also wenn du an die UFC denkst,
ja,
und du denkst an harte Schlachten, an harte Treffer, an harte Fights.
Und an geile Fights, ja.
Welcher Typ fällt dir als erstes ein?
Ja, klar, Gaethje.
Ja, man sofort denkt an Gaethje, ne? Was der schon, Dinger da, also unglaublich, wie oft der schon kurz vor der Niederlage war und dann zurückgekommen ist.
Ja, und genau das ist ja auch das Problem. Ich denke, viele Fighter haben so eine Art Konto.
Ja.
Wie viel sie einstecken können. Und
ja.
Ich persönlich glaube, dass Gaethje so eine der größten Enttäuschungen des Jahres sein wird. Ich denke nicht, dass Gaethje Ende des Jahres noch ein Top-5-Fighter sein wird.
Ich glaube, das Konto ist voll bei ihm irgendwann.
Ja. Oder halt leer, je nachdem.
Die letzten Fights waren ja schon extrem hart. Und Oliveira hat ihn ja auch relativ, nagelt mich nicht fest, ne? Relativ einfach zu Boden genockt.
Ja, wobei wir da Oliveira nicht unterschätzen dürfen. Ich glaube, mit derselben Bewegung hat er auch Michael Chandler zu Boden geschickt, wa?
Ja, stimmt. Ja, Oliveira kann auch schon zuhauen. Aber so ein Fiziev, boah, der hat ja auch eine Mordskelle. Also
Tony hat fast gegen Gaethje gewonnen in der zweiten Runde. Dieser Uppercut, weißt du noch?
Ja. Ja. Ja, das, wie gesagt, wenn du an Gaethje denkst, dann denkst du sofort an einen, der Unmenschliches wegstecken kann. Und ich glaube halt einfach, irgendwann ist das Ding durch.
Ja, ich meine, ein Fakt, den wir einsehen müssen, welchen wirklichen Elite-Win hat Justin Gaethje denn jetzt so in der UFC? Außer Michael Chandler und Tony. Matthias, fällt dir da einer ein?
Ich gehe gerade die letzten Kämpfe von ihm durch, aber ich fällt jetzt nichts ein. Nee.
Gut, Edson Barboza 2019, da war Barboza noch relativ solide.
Ja, auch ein guter Striker.
Aber James Vick, Luis Firmino, Donald Cerrone, die wichtigsten hat er leider immer verloren. Dustin Poirier, Eddie Alvarez. Ha, Gaethje, ich weiß nicht, es ist so schwer. Mich würde es nicht überraschen, wenn er gewinnt. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn er verliert. Ich denke aber, dass Rafael Fiziev's Momentum einfach auf seiner Seite ist.
Ja.
Der immer konstant abliefern kann, der auch ein gutes Striking hat. Ich denke auch, dass Fiziev es tatsächlich macht.
Zweite Runde Knockout für CF.
Ja, gut, ich gehe eher von der Decision aus, aber das werden wir ja sehen, Matthias. Gut,
Ja, und
sprechen
da du
wir.
ja immer recht hast, brauche ich den Kampf gar nicht mehr am Wochenende gucken.
Ja, absolut.
Ja.
Kannst du eigentlich wetten?
Ja,
Das
mache
Geld,
ich.
was du eingespart hast, dass du dir keine UFC-Tickets gekauft hast.
Genau, setze ich jetzt auf Fiziev.
Und dann kannst du dir London das nächste Mal leisten.
Aber sowas von.
Ja. In Saus und Braus. Ja. Main Event. Leon Edwards, der Champion, verteidigt seinen Gürtel gegen Kamaru Usman. Wahnsinniger Fight. Wahnsinn, dass wir eigentlich davon sprechen, dass Edwards der Champion ist und hier gegen Usman verteidigt. Aber ich bin ehrlich, Matthias. Bruce Buffer, der verkündet am Ende des Abends and still.
Ja, und alle sind still. Ja, schwierig da für einen von beiden Partei zu treffen, zu nehmen, zu finden. Ich finde beide erstmal extrem sympathisch. Also, ich kenne sie nicht, logisch. Ihr wisst, alles, was wir sagen, immer auf Basis dessen, was man im Internet über die Personen wahrnehmen kann. Die Erfolgsgeschichte von Leon Edwards als auch von Kamaru Usman, einfach toll. Speziell bei Edwards, der emotionale Sieg, das Zurückkommen, das Comeback, diese Rocky-Story, ja, ist alles schon echt herzergreifend. Hab mich riesig gefreut für Leon Edwards, als er gewonnen hat. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein Typ, der auch immer sofort mit dem Verlierer Mitleid hat. Also bei mir schlagen da mal zwei Herzen in der Brust. Ich denke sofort auch an den Verlierer. Wie geht's dem jetzt? Usman, Familie dabei, Tochter, sieht, wie er K.O. geht. Ah, tut mir in der Seele weh. Ich sehe halt auch immer den Menschen dahinter. Und genauso schwer fällt es mir jetzt auch zu sagen, wer gewinnt da in London? Auf der einen Seite wünscht man sich natürlich, dass Usman sich den Titel zurückholt. Dann hätten wir die Rocky-Story wieder auf seiner Seite. Aber wir haben auch hier einen mega sympathischen Leon Edwards, dem man es von Herzen gönnt, wenn er den Titel verteidigen kann. Gerade in London vor Familie, Freunden, Riesen-Event für ihn, wahrscheinlich das Erlebnis seines Lebens. Boah, also rein emotional eine echte Anspannung für mich und ich würde es beiden Kämpfern gönnen. Rein technisch gesehen, rein kämpferisch gesehen, klare Vorteile bei Kamaru Usman. Wobei wir immer noch ein großes Fragezeichen haben, wie hat er psychologisch diese Niederlage weggepackt? Manche Champions werden neu geboren, andere zerbrechen an so einer Niederlage. Da werden wir wissen oder erst wissen, was mit Kamaru Usman passiert ist, wenn er da in London im Käfig steht. Klar, im Vorfeld weiß das der Kämpfer vielleicht selber noch nicht. Oftmals merkt der Kämpfer das erst, wenn die Tür hinter ihm zugeht, er im Käfig drin ist und seinem Gegner gegenübersteht und dann vielleicht doch das Herz in die Hose rutscht und die Bilder aus der Vergangenheit dich wieder einholen. Und das wird spannend hier, zu beobachten zu sein. Oder ob Usman an seine alte Form anknüpfen kann und einfach das macht, was er tun muss. Bodenkampf, Edwards runterholen, seine Stärken ausspielen und dann über einen Punktsieg das Ding nach Hause fährt.
Ja, das ist sehr ausführlich. Und ich denke, du hast eigentlich auch schon alles gesagt. Matthias, was soll ich jetzt noch sagen? Wir haben die Rocky-Story, wir haben diesen psychologischen Aspekt, wir haben auf der anderen Seite aber die konstant gute Leistung von Usman. Im Endeffekt denke ich, jetzt mal rein logisch gesehen, wird es Usman da schon über 5 Runden Wrestling machen. Also ich sehe da auch eine 10-8 Runde, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin auch ein großer Fan von Leon Edwards geworden tatsächlich. Der hat eine beeindruckende Geschichte, hat es geschafft, rauszukommen aus der Kriminalität. Sein Vater wurde erschossen, da war Leon Edwards noch relativ jung. Seine Mutter meldete ihn tatsächlich im MMA an, damit er rauskommt von der, damit er einfach aus der Straße rauskommt. Dann hat er später, jetzt nachdem er Champion geworden ist, seiner Mutter ein eigenes Restaurant gekauft als Dankeschön, damit sie ihren Traum verwirklichen kann. Also echt ein geiler Typ, der es nicht immer leicht hatte, der selber auch mal Scheiße gebaut hat, aber jetzt seine Position nutzt, um Jugendlichen, die in einer ähnlichen Position sind wie er damals, Mut zu machen. Das ist sehr respektabel. Auf der anderen Seite geht es ja nicht darum, wer ist hier die größte Charity-Organisation, sondern wer ist der bessere Fighter. Das ist, denke ich, insgesamt halt Usman. Sind wir ehrlich, Usman hat Knockout-Power, Usman hat definitiv das bessere Wrestling, aber Usman hat auch eine derbe K.O.-Niederlage im letzten Fight erlitten und das ist eigentlich so der Grund, weshalb ich denke, dass es Edwards doch schaffen könnte. Mehr als nur die Puncher's Chance. Denn Leon Edwards war im letzten Fight sehr gebrochen. Schon in der 5. Runde, Edwards war gebrochen und hat gewusst oder hat sich gedacht, Alter, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, das Ding ist vorbei. Sein Coach brüllt ihn dann nochmal in der Ecke an und sagt, hey, komm jetzt, ne, geh da raus, du wirst jetzt Champion. Und auf einmal, boom, Headshot, Pound for Pound dead. Leon Edwards hat's dann doch geschafft. Und wenn ich jetzt an die erste Runde denke, das heißt, Edwards beendet die erste Runde auf Kamaru Usman und gewinnt sie sogar, dann kann ich mir vorstellen, geht Leon Edwards diesmal mit viel mehr Selbstbewusstsein in diesen Fight und natürlich immer noch in der 5. Runde vielleicht nicht ganz so gebrochen, wenn der Fight nicht gut läuft. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, Usman wrestelt hier wirklich jede freie Sekunde oder clincht und tritt ihm dann auf die Füße und so weiter und so fort, dass Edwards dann nicht ganz so gebrochen ist wie im letzten Fight. Eine Sache, die mich nur interessieren würde, welchen Unterschied macht wirklich dieser Höhenunterschied? Weißt du das vielleicht? Alle sprechen online davon. Ja. Das wird ja ein großer Nachteil für Usman, sagen alle. Was ist da eigentlich dran?
Ja, angeblich scheint da was dran zu sein, dass es wirklich einen Unterschied macht, in welcher Höhe so ein Wettkampf, ein Turnier, eine sportliche Veranstaltung stattfindet. Und dass im Vorfeld auch andere Wettkampfathleten dann ihr Trainingscamp extra verlegt haben, um sich an diese Höhenverhältnisse anzupassen. Das Atmen soll schwerer fallen, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Die Ausdauer leidet sehr stark darunter. Das sind alles die Faktoren, die natürlich bei jemandem, der explosiv arbeitet, der mehr aus dem Striking kommt, wie ein Conor oder ein Edwards, die haben da vielleicht ein bisschen mehr drunter zu leiden, als jemand, der mit Ringen arbeitet, wie ein Usman. Und vor allem von Haus aus ein Kämpfer ist, der dafür bekannt ist, dass er eine extrem gute Ausdauer-Kondition hat. Ist ja nicht beides das Gleiche, aber in dem Falle die Konditionierung von ihm wirklich schon erstaunlich. Usman hat schon oft bewiesen, dass er 5 Runden gehen kann, auch mit höchstem Tempo, höchst intensiv. Siehe die Kämpfe gegen Colby Covington. Kann sein, dass es jetzt Leon Edwards in die Karten spielt. dass er konditionell in London besser mithalten kann.
Ja, was denkst du denn? Wer wird es machen am Ende des Tages? Wir haben für beide plausible Punkte, also ich halte mal fest, wir haben bei Usman konstant gute Leistung, er war die Pound-for-Pound Nummer 1, das ist ein brutaler Kämpfer. Ja, also Usman, das ist fast schon blöd, wie ich ihn jetzt abschreibe. Eigentlich spricht alles dafür, dass es Usman macht, wenn wir ehrlich sind. Leon Edwards, seine Chance lebt von dem Knockout im letzten Fight. Ich bin ehrlich, ich hoffe einfach, dass Edwards gewinnt. Also, ich jetzt rein, ne, das ist wieder diese Sache mit dem Kopf, der sagt mir, dass es Usman macht, mein Herz sagt mir aber Edwards.
Also, für mich als Beobachter, als Kampfsportler, für mich ist es fast undenkbar, dass Edwards nochmal so einen Knockout schafft. Deswegen spricht ja dann die Kampfzeit und der restliche Verlauf des vergangenen Kampfes eher für Usman. Und deswegen würde ich in dem Falle auch auf Usman tippen, dass Usman gewinnt.
Aber was ist dann zum Beispiel mit der Theorie, die Khabib zum Beispiel aufgestellt hatte, wenn du einmal so böse K.O. gehst,
ja,
du kommst als anderer Mensch zurück?
Ja, vielleicht hat ihn das verändert. Vielleicht ist er nicht mehr der Fighter wie vorher. Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen dann ein komplett schlechter Fighter ist. Du hast ja auch andere, die schon sehr böse K.O. gegangen sind, sind trotzdem wieder zurückgekommen.
Makhachev.
Das hat es auch gegeben. Ne?
Makhachev zum Beispiel, ja.
Es ist nicht immer gesagt, dass du komplett gebrochen bist. Ich habe es ja gesagt, die einen gehen als Champion unter, die anderen werden nach solchen Niederlagen als neue Champions geboren, sind teilweise noch besser als vor der Niederlage. Auch das kann man beobachten. Und gerade im Boxen oder auch im Kickboxen, in der UFC, hast du immer wieder Athleten gehabt, die sehr harte Niederlagen hatten, aber auch daraus gelernt haben und wieder zurückgekommen sind. Das ist immer schwierig zu sagen. Man kann in keinen Menschen reingucken. Jetzt wird sich halt zeigen in London, aus was für einem Holz Usman geschnitzt ist.
Ja, ich denke tatsächlich aus einem sehr guten.
Das denke ich auch.
Also,
ich auch.
Mann, wir hatten bei Usman schon über Welterweight-Goat-Status gesprochen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Wir haben uns ausgemalt, wie würde Prime Usman versus Prime GSP laufen. Und ey, sind wir mal ehrlich, wäre der Fight eine Minute früher beendet worden, also nach Decision, oder hätte Usman eine Minute länger durchgehalten, dann hätte er auch diesen Kampf gewonnen. Usman lag ja auf den Scorecards vorne. Er war ja nicht schlecht oder so. Das einzige Argument ist halt, dass dieser Knockout ihn vielleicht verändert hat. Aber das wissen wir nicht, denn das ist der erste Fight seitdem.
Richtig.
Und auf dem Papier spricht alles für Kamaru Usman. Aber MMA-Romantik sagt, Leon Edwards macht's. Matthias, deine finale Prognose lautet Usman, habe ich recht?
Usman, Punktsieg.
Ja, was auch sonst, oder? Was? Ja, ich denke, Leon Edwards macht das Ganze durch eine saftige Submission in der vierten Runde.
Ja, du bist ja echt ein Träumer, ehrlich.
Warum?
Nein, Quatsch, wollte ich da nur provozieren. Ja, logisch, kann passieren, ja.
Ja, also
wenn Edwards müde wird, klar, keine Frage.
Wenn Usman müde wird.
Stopp, was hast du jetzt gesagt? Leon Edwards durch Submission?
Ja, ja, klar.
Ja, dann bist du ja doch ein Träumer.
Nein, aber nochmal ein Knockout wird er nicht schaffen und ja. Wer schafft es bitte, eine Decision gegen Usman zu gewinnen? Keiner. Du kannst gegen Usman keine Decision gewinnen. Du musst ihn finishen.
Und ja, aber Edwards durch Submission, das hat er schon im ersten Kampf nicht geschafft. Da hat er in der ersten Runde wirklich lange im Rücken von Usman gelegen. Nee.
Er hat aber drei Submission Wins, weißt du das?
Ja. Hab in Dings habe ich gesehen, dass er durch Submission schon gewonnen hat. In der Vorschau von UFC.
Ja, schwierig. Nee, also ganz ehrlich, ja. Ich hoffe einfach nicht, dass wir jetzt 5 Runden lang Clinchen am Käfig sehen und Footstorms. Ey, ohne Scheiß, ne, ich habe gar keine Lust auf Footstorms und Schulterstrikes. Die sehe ich schon bildlich vor mir. Ich hoffe
Du bist aber echt
einfach.
anspruchsvoll.
Bitte?
Du bist aber anspruchsvoll.
Ja, also kann man ja gerne machen, aber 5 Runden, Matthias. Findest du das zum Beispiel geil?
Nein, natürlich nicht. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe ja schon oft so Kämpfe gesehen, wo ich mich da total ärgere für den, der verloren hat, wenn dann die ganze Zeit an den Käfig gepresst wirst und der andere kassiert dafür noch Punkte. Nee, nein, bin ich voll bei dir. Hoffen wir mal, dass es so nicht kommt.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. UFC 286, Samstagabend, wie gesagt, 22 Uhr. Matthias, du sagst Usman, ich sage Edwards. Hauptsache ein spannender Fight, dann wäre ich schon zufrieden. Das ist aktuell meine größte Sorge. Aber wir dürfen nicht vergessen, Co-Main Event wird wahrscheinlich alles wieder gut machen. Und natürlich die anderen Fights auf der Karte. Das heißt, Gaethje ist ein Must-See-Fight.
Auf jeden
Matthias,
Fall.
dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank wie immer an dich fürs Dabeisein. Und das Schlusswort gehört natürlich dir.
Ja, vielen lieben Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch diese Podcast-Folge angehört habt. Nächste Woche müsst ihr natürlich wieder einschalten. Dann werden wir darüber reden, warum ich so sicher beide Kämpfe tippen konnte und damit richtig lag. Und warum der Carsten mal wieder so falsch lag mit seinen Prognosen. Wenn ihr weiter noch ein paar Informationen braucht fürs Wochenende, dann schaut beim Carsten auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten hört uns nächste Woche wieder zu. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt stabil. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao.